SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Martina Kögel und bei mir ist die Journalistin Katharina Thoms, die eine ganz wunderbare Podcast-Serie gemacht hat. Mensch, Mutter heißt sie. Es geht darin um ihre eigene Mutter und deren halbes Leben in der DDR. Und wir haben jetzt eine Stunde lang die Tochter hier. Ganz herzlich willkommen, Katharina Thoms.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Anderthalb Jahre lang haben Sie Ihre Mutter interviewt über den Alltag in der DDR, also über Ihre Kindheit, in der Schule anecken, Job suchen, Mann kennenlernen, Kinder kriegen, Mann in die Wüste schicken etc. bis zu Maueröffnung und Wende. Das geht jetzt weit übers eingespielte Mutter-Tochter-Miteinander beim Kaffee oder Abendessen hinaus. Haben Sie dafür so richtig Termine mit Ihrer Mutter vereinbart?
Ja, schon. Also ich habe immer die Gelegenheit genutzt, wenn ich sowieso auf Heimatbesuch war, habe ich dann vorher schon angekündigt und dann nehmen wir uns auch wieder 2-3 Stunden Zeit zum Interview und dann musste der Fernseher aus und die Musik ausgemacht werden, das Radio. Und dann haben wir da gesessen, tatsächlich am Kaffeetisch. Und haben miteinander gesprochen und es ging ja sehr viel tiefer und das wäre auch, glaube ich, im normalen Gespräch gar nicht so gegangen, als in einem geplanten, wie ich es dann gemacht habe.
Und dann saßen da Muttern und Mikrofon und dann war erstmal Stille?
Dann war erstmal dieses typische, oh, ich kann meine Stimme gar nicht hören, das hört sich bestimmt furchtbar an und so. Und dann hatte ich aber wirklich mir jedes Mal auch wie ein klassisches Interview vorbereitet, Fragen überlegt und so grob überlegt, welchen Faden wollen wir so ablaufen. Bin dann aber jetzt natürlich nicht an irgendeinem Katalog hängen geblieben, sondern habe da mal angefangen und habe meistens so in Alltagssituationen angefangen. Gestern haben wir doch das und das zusammen gemacht, wie waren das eigentlich damals? Und dann kamen wir so ins Gespräch, bis sie dann irgendwann idealerweise vergessen hat, dass da ein Mikrofon steht.
Und die Gespräche mit Ihrer Mutter, die haben Sie dann ganz großartig sortiert und komponiert. Das fand auch das Grimme-Institut und zeichnete Mensch Mutter mit dem Grimme Online Award 2019 aus. Ein wichtiger Beitrag zur Geschichtsschreibung, so hat es die Jury gesagt. Katharina Thoms ist zu Gast. Die Journalistin hat eine Grimme-Preis gekrönte Podcast-Serie gemacht über den Alltag ihrer Mutter in der DDR, Mauerfall und Wende. Mensch, Mutter heißt dieser 7-teilige Podcast. Alle Folgen finden Sie im Internet, über die SWR 2 Homepage zum Beispiel. Einfach im Suchfeld Mensch, Mutter eingeben, Mutter mit A am Ende, ganz wichtig. Und jetzt hören wir uns Mutter mal an in einem Ausschnitt vom Anfang des Podcasts.
Man wusste einfach, man lebt so und wir konnten nicht weg. Also man muss sich arrangieren mit dem System. Was bleibt dann denn übrig?
Meine Mutter. Mal fatalistisch, mal knallhart. Mal naiv und brav und katholisch. Vom Dorf aus Brandenburg, hört man ja. Und geboren genau zwischen Kriegsende und DDR-Gründung. Also noch in der SBZ, sowjetisch besetzte Zone.
Ich habe immer meine Klappe gehalten. Ich wusste ja, was einem passiert. Man wusste ja, dass du leicht eingesperrt werden konntest. Und so. Und ich wollte durchkommen. Und also, hätte nie irgendwie was laut gegen Staat oder protestiert oder demonstriert. Nee, dazu war ich zu feige.
Katharina Thoms, wie haben Sie Ihre Mutter dazu gebracht, so offen, so ausführlich und so selbstkritisch über ihr Leben zu reden?
Also ich sage mal, das ist eine Mischung gewesen aus der Journalistin in mir und der Tochter in mir. Ich hatte quasi zwei Vorteile. Ich war einmal die Journalistin, die so ein bisschen distanziert auch nachfragen konnte, wenn es unangenehm wurde. Das ist mir auch selber dann leichter gefallen, weil ich gesagt habe, jetzt musst du aber nachfragen, das ist ja deine Aufgabe. Und dann war ich aber natürlich auch die Tochter, die ja teilweise Geschichten schon kannte, aber auch wusste, wo bestimmte Geschichten immer enden und wo es sich lohnt, vielleicht nachzufragen. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, ich habe mich wirklich dafür interessiert. Ich wollte wirklich wissen, was da ist. Und ich glaube, das können wir wahrscheinlich alle lernen, egal ob Ost oder West, dass es gut ist, mit den Eltern mal zu sprechen und sich wirklich dafür zu interessieren, weil sie wollen ja eigentlich auch gerne erzählen.
Das eine ist ja das Gespräch suchen. Aber wann war für Sie klar, das ist jetzt nicht nur was fürs Familienarchiv, sondern das darf oder soll sogar die Öffentlichkeit hören?
Es hat eine Weile gebraucht. Also ich habe da angefangen, diese Interviews zu führen mit offenem Ausgang. Ich habe gedacht, ich will das mal machen, weil es mich interessiert, weil ich glaube, dass da spannende Geschichten drinstecken könnten und ich das Gefühl hatte, es ist auch eigentlich wichtig, sowas zu erzählen. Hatte mir das aber nicht gleich vorauferlegt, so da muss jetzt was draus werden, sondern bin offen dran gegangen. gegangen. Und dann hatte ich so 3-4 Interviews gemacht und habe gemerkt, ja, da ist mehr als nur Anekdoten da drin. Und es lohnt sich, das zu veröffentlichen. Und sie hat zum Glück auch ja gesagt.
Wenn wir uns jetzt nochmal an den Ausschnitt zurückerinnern, den wir gerade gehört haben, da nennt sich Ihre Mutter feige. Das meint sie wohl am ehesten in einem politischen Sinn in dieser Situation. Sie haben aber während der Fragejahre mit ihr ganz viele Momente entdeckt, wo sie in ihrem Leben mutig, widerstandsfähig und stark war. Welche Momente waren das?
Na, sie hat einmal im Privaten sich auch immer wieder den Mut gegönnt, sag ich mal, ihren eigenen Weg zu gehen und unabhängig zu sein und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, obwohl sie eben von sich selber immer gesagt hat, sie hat sich gar nichts getraut, aber sie hat sich ganz viel getraut. Sie hat, also als sie nicht mehr glücklich war, den Mann verlassen, hat mit ihren Kindern alleine gelebt, hat Jobs angenommen, um sich durchzubringen, hat dann aber Jobs auch sehr gut gemacht und sich davon selbst ernährt. Das ist so das eine. Das andere ist, dass sie mit ihrem katholisch Sein das nicht versteckt hat, sondern das auch gelebt hat und dass sie manchmal auch aus Unwissenheit ja gegen den Staat angeeckt ist. Also als Schülerin hat sie ja zum Beispiel bei so einer Streikaktion an der Schule mitgemacht und war sich, glaube ich, gar nicht klar, was das bedeutet, hat aber dadurch sich erstmal ihren Berufswunsch versaut.
Da war sie 14, ne?
Ja, genau, das war, ich glaube, 14 müsste das gewesen sein, genau, 14 oder 15. Und auch später, also als sie dann als Mutter mit 2 Kindern, hat sie gesagt, ich gehe sonntags in die Kirche und nicht auf die 1. Mai-Demo. Und es waren natürlich kleine Dinge, klar. Sie war jetzt nicht, sie war nicht bei der Wendebewegung ganz vorne mit dabei oder so, das nicht. Aber es war eben in der DDR oft im Alltag schon an kleinen Dingen messbar, ob man jetzt den Willen hat, sich da durchzusetzen oder eben auch nicht. Und sie war im Kleinen, glaube ich, hat sie sich viele Dinge getraut und auch durchgezogen.
Sie hatte so ihren Kompass, das passt zu mir und das kann ich einfach nicht. Das, so sehr kann ich mich nicht verbiegen immer.
Ja, genau. Ich glaube, da kam dann irgendwann diese Sturheit, die kann ich auch gut nachvollziehen. Die hat sie, glaube ich, in mir auch angelegt, wo sie gesagt hat, nee, also bis hierhin und nicht weiter. Und dazu stehe ich dann auch mit allen Konsequenzen.
Sie sind auch auf Lebensbereiche gestoßen, wo sich Ihre Mutter hörbar schwer tut mit dem Reden. Da geht es um eine weitere Tochter, vor Ihnen geboren, die kurz nach der Geburt starb. Ein sehr persönliches Thema, wo man trotzdem mit gutem Gefühl zuhören kann, eben weil Sie ihr sehr feinfühlig an solchen Stellen auch ihr Schweigen lassen. Aber das Schweigen, das Verschweigen und dagegen ankämpfen, das war im Leben Ihrer Mutter immer wieder ein großes Thema. Wann ist Ihnen das klar geworden?
Ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, schon als Kind, weil bestimmte Dinge waren einfach kein Thema bei uns. Das war einfach klar, dass man bis hierhin und nicht weiterfragt. Ich glaube, das kennt jeder aus seiner Familie. Ich habe das im Reden mit ihr eben dann auch festgestellt, dass es natürlich gelernt war, weil auch meine Oma so war. Es war einfach klar, es gibt Tabuthemen und da gleichen wir uns alle eigentlich, glaube ich, an in den Generationen. Seit in den 50er, 60er Jahren waren einfach bestimmte Dinge, die hat man gemacht, da hat man nicht drüber geredet. Also uneheliche Kinder waren damals sowas im Dorf oder so, ja, dass man da einfach darüber redet man nicht. Und das hat man eben gelernt. Und dadurch hat man aber auch nicht gelernt, darüber zu reden. Das ist auch eine große Herausforderung. Das merke ich auch jetzt in der Beschäftigung mit diesem ganzen Ostthema. Viele andere Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich ja damit auch und versuchen, bei ihren Eltern oder so nachzuforschen, dass für bestimmte Sachen, wenn man das Jahrzehnte nicht macht, hat man dann keine Sprache. Und es ist echt schwer, diese Sprache erstmal zu finden.
Sie selbst sind in der DDR aufgewachsen. Als die Mauer fiel, waren Sie 10. Was haben Sie in diesen Gesprächen mit Ihrer Mutter über die DDR verstanden, was Ihnen vorher aus der Zeit des einfachsten mit ihr Zusammenlebens nicht klar war?
Ich habe so ein bisschen auch über mich selbst, glaube ich, erfahren, wie wichtig es war, dieses selbstbestimmte, unabhängige Dasein, dass das in der DDR tatsächlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, von Staats wegen natürlich gefördert worden ist und dadurch möglich war und dass ich so auch erzogen worden bin, dass mir sehr viele Dinge sehr selbstverständlich waren, die ich erst so richtig wahrgenommen habe, als ich weggegangen bin von zu Hause und eben in den, Anführungszeichen, Westen gegangen bin, dass dort viele Dinge nochmal neu verhandelt worden sind, wo ich dachte, oh, ich dachte, damit sind wir doch durch, das ist doch eigentlich überhaupt gar keine Frage mehr, Kinderbetreuung, Scheidung, überhaupt heiraten und so, ja, arbeiten, vollarbeiten und so. Da war ich wirklich verwundert und bin in den Gesprächen, hab ich auch da versucht, es nochmal rauszukriegen, wie war das denn eigentlich, wie kam es denn dazu? Und na klar, das immer auch mit einer Selbstwahrnehmung und wie man sich selber sieht zu tun, das war bei meiner Mutter auch so, aber es war eben auch tatsächlich so, man sollte arbeiten, Frauen sollten arbeiten, es war für Kinderbetreuung gesorgt, es war relativ leicht, sich scheiden zu lassen und es war eben die Möglichkeit, durchaus da selbstbestimmter zu leben. Nicht politisch, das nicht, aber im Privaten das durchaus.
Hat dieses intensive Fragen eigentlich Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter, Ihr gegenseitiges Verhältnis verändert?
Ja, würde ich schon sagen. Also es hat es nochmal intensiviert. Das ist schon da und ich glaube, da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, wenn ich sage, ich glaube, das hat ihr natürlich auch gefallen, dieses Interesse, das verstehe ich auch, ist ja Logo, wem gefällt es nicht und das hat es schon nochmal vertieft.
Und im Juni wurde Mensch Mutter dann mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Mutter war dabei, 72 ist sie inzwischen. Wie war dieser Tag für Sie beide?
Wahnsinnig aufregend, natürlich, ist ja klar, weil man muss ehrlicherweise sagen, auch wenn es immer keiner glaubt, man weiß es vorher nicht bei dieser Preisverleihung, ob man einen Preis bekommt oder nicht. Das heißt, wir waren ja auch ganz zum Schluss dran, wir saßen 2 Stunden in dieser Veranstaltung mit knetenden, nassgeschwitzten Händen und haben noch 5 Minuten vorher diskutiert, ob sie denn jetzt mit auf die Bühne kommt, wenn es so soll oder nicht. Ich komme doch nicht mit. Ach nein, doch. Es war wirklich echt wow, umso überwältigender, als es dann passiert ist.
Die Journalistin Katharina Thoms ist unser Gast, Autorin des Podcasts Mensch Mutter über das halbe Leben ihrer Mutter in der DDR. Heute ist der 4. November. Heute vor 30 Jahren fand in Ostberlin die Alexanderplatz-Demonstration statt. Größte nicht staatlich gelenkte Demonstration in der DDR überhaupt. Hunderttausende waren auf der Straße und noch viel mehr haben zugesehen. Das Ganze wurde spontan 3 Stunden lang im DDR-Fernsehen übertragen. Ein Teil davon haben auch Sie mit Ihrer Mutter geguckt, bevor Sie einen Ausflug an Omas Grab gemacht haben. Aber zur Demo hingehen, das wäre nicht in Frage gekommen.
Ja, ich weiß nicht. Sie hat gesagt, wenn wir nicht schon geplant hätten, dass wir an dem Tag fahren, dann wäre sie vielleicht gegangen. Ich weiß es nicht. Ich hätte es mir sehr gewünscht im Nachhinein. Ich wäre sehr, sehr gerne auch als Kind mal bei einer dieser Demonstrationen dabei gewesen. Wenn ich jetzt die Bilder sehe, das berührt mich total. Diese riesigen Menschenmassen da auf dem Alexanderplatz. Aber grundsätzlich war sie eher nicht der Typ, um auf Demonstrationen zu gehen, ja.
Am 4. November, da hatten Sie den Fernseher also an, am 9. November auch, aber auf dem falschen Programm. Vom Mauerfall haben Sie dann erst am 10. November erfahren und sind trotzdem zur Schule gegangen.
Genau, wir haben aus dem Radio erfahren, immerhin aus dem Radio.
Morgens am 10.
Genau, morgens am 10. hat meine Mutter das erfahren. Ja, und ich bin natürlich in die Schule gegangen, das wäre gar nicht in Frage gekommen, nicht in die Schule zu gehen. Und meine Mutter hat ja auch noch mit sich gerungen, wir hatten ja immer Sonnabends noch Schule, ob sie mich dann am Sonnabend am 11. November auch schicken soll, hat es dann aber nicht gemacht und es ist auch kaum jemand hingegangen. Da sind wir dann nach West-Berlin gegangen.
Genau, da waren Sie am 11. mit Ihrer Mutter in West-Berlin ganz offiziell mit Visum.
So ist es, genau.
Das hat sie noch beantragt.
Das hat sie sich noch schnell geholt am Freitagnachmittag und dann sind wir in die S-Bahn gestiegen, Friedrichstraße ausgestiegen, das weiß ich noch und wir waren jetzt gerade neulich wieder da und haben uns beide daran erinnert, das war unglaublich, der Bahnsteig war voll, wir sind da mit Freunden hingefahren, die haben wir sofort verloren in der Menge und sind dann eben zum Bahnhof Gesundbrunnen gefahren, was heute ein großes Shoppingcenter beinhaltet, damals war es tote Hose und wir waren total enttäuscht.
Das ist der Westen.
So sieht also der Westen aus, ja total grau, aber wir haben dann den Klassiker gemacht und sind zum Kudamm gefahren.
Und da ging das Staunen weiter oder wie?
Ja, schon. Also klar, aus meinen Kinderaugen war das natürlich super. Wir sind mit Kakao beschenkt worden und haben unser Begrüßungsgeld abgeholt und waren dann im KDW. Es ist wirklich wie im Klischee, im Kaufhaus des Westens und haben dann da, ich durfte mir eine Hose aussuchen, eine Hose mit Alf-Muster, der damals sehr populär war. Und meine Mutter hat sich Bücher, glaube ich, vor allem gekauft, weil sie ja so eine Leseratte ist. Ja, wir waren schon total überwältigt. Das kann ich schon so sagen.
Im Podcast spricht Ihre Mutter über die unmittelbare Zeit nach der Wende als eine Zeit des Staunens, aber auch der Unsicherheit. Immer mit dieser Frage, bleibt das so? Sie hatte in einer Sache großes Glück. Sie hat ihren Job bei der Post behalten. Das Geld hat also gereicht und sie konnte sich mit ihrer Tochter die Welt angucken.
Reisen. Überleg mal, der hat die Kataloge gekriegt und so. Und dann stand da Griechenland. Griechenland, ja, na, da fahren wir dahin und so. Paris und weiß ich, London. Und also das waren ja eigentlich Monddörfer, Mondstädte, also überhaupt nicht dran zu denken und so bis dahin. Und jetzt auf einmal, ja, du kriegst da Angebote, ja, das kann man machen und da fahren wir hin.
Ja, Reisen mit Ihrer Mutter. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Welche Reisen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Also tatsächlich, eigentlich alle, muss ich sagen. Wir sind zweimal im Jahr weggefahren. Das war Priorität Nummer eins für meine Mutter. Und ich habe es total genossen als Kind. Also wir waren eben in Griechenland, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wir sind damals noch durch Jugoslawien gefahren, wo der Krieg gerade anfing, wo schon erste Einschusslöcher zu sehen waren. Und wir haben in Zagreb übernachtet. Das ist eine der ersten eindrücklichen Erinnerungen. Eigentlich völlig irre, 24 Stunden mit diesem Reisebus durch Europa zu gurken, aber genau, wir waren in Paris und eben in London und eine der absolut eindrücklichsten Sachen war, wir waren in 1997 in New York in den USA und das war auch überwältigend, muss man schon so sagen. Also das hat sie so auch in mich hineingepflanzt, dieses Fernweh.
Und wenn ich das richtig verstanden habe im Podcast, da klang es so, ohne sie hätte sie sich das vielleicht nicht getraut. Oder sie hätte es vielleicht auch nicht gemacht.
Ja, ich glaube, ganz alleine wäre sie. Sie ist nicht so der Typ, um alleine wegzufahren. Das hat sie dann danach auch nicht mehr gemacht. Und mein Bruder war schon zu alt, der war ja schon weg und war schon erwachsen. Er wollte nicht mehr. Der war dann, Moment, der war, glaube ich, 17, als die Mauer gefallen ist, genau. Und ja, der wollte dann nicht mehr mit Mutter wegfahren, so verständlicherweise. Und genau, und wir haben das dann immer zusammen gemacht, auch teilweise mit meiner Tante und ihrer Tochter. Und das war immer ein schönes Duo oder Quartett dann und das hat super gepasst.
Konnten auch viele ihrer Freundinnen und Freunde reisen?
Es sind nicht alle so weggefahren, so viel wie wir. Teilweise, ich habe mich das natürlich damals gar nicht so gefragt, ob sie das einfach nicht wollten. Es sind ja auch nicht alle so drauf, dass sie jetzt ständig irgendwo in die weite Ferne reisen müssen. Manche konnten sich sicherlich auch nicht leisten, bestimmt. Aber das sind zum Beispiel so Dinge, die ich natürlich als Kind und auch in den 90ern habe ich gar nicht so groß hinterfragt. Das ist mir jetzt erst auch mit der Beschäftigung so bewusst geworden, was das für ein Wahnsinnsglück war, dass meine Mutter ihren Job nicht verloren hat und dass wir eben nicht angewiesen waren auf Arbeitslosengeld und sie einen neuen nochmal suchen musste, hätte komplett umstellen müssen. Schon das Umstellen auf der Arbeit und im ganzen Leben war ja eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, ich weiß nicht, was das mit uns gemacht hätte, ich sage bewusst mit uns, wenn es so gekommen wäre, wie es eben vielen Familien gegangen ist, die echt da nochmal ganz andere Herausforderungen zu bewältigen hatten.
Darauf gehen wir später noch ein bisschen ausführlicher ein. Kommen wir nochmal zurück zu Ihnen, die Sie ja in einer Sicherheit dann aufgewachsen sind in dieser Situation mit Mutter, mit Job. Was für Träume hatten Sie damals? Was für Visionen für sich selbst?
Weit weggehen. Also ich hatte auch, als ich das Abi gemacht habe, die Nase voll von meiner Heimat, sage ich ganz ehrlich. Ich bin nicht nur aus Neugier und Fernweh weggegangen, sondern auch, weil ich keinen Bock mehr hatte, da zu sein. Es hat mich vieles genervt. Das, was ich heute, wo ich heute anders drauf gucke, vielleicht verständnisvoller, aber es war alles grau und alle hatten immer schlechte Laune. So war so ein bisschen mein Klischeebild oder so habe ich es empfunden und alles war immer doof und so. Ich hatte das Gefühl, hey, jetzt steht uns doch die Welt offen, jetzt können wir doch, ja. Und klar, für mich war es ja auch so, für mich ging es auch irgendwie los. Ja, und das habe ich dann auch verwirklicht. Also ich bin dann auch weggegangen, ganz erstmal in den Süden der Republik, bin dann ins Ausland studieren gegangen und habe auch wirklich alle Möglichkeiten genutzt und war doch immer wieder auch zwischendurch berührt, zu sagen, Wahnsinn, ich wohne jetzt hier in München und ich kann jetzt an der Isar spazieren gehen, das kann ich jetzt einfach machen. So, das ist immer wieder da gewesen.
Katharina Thoms ist unser Gast in SWR 2 Tandem. 1979 in Oranienburg geboren und aufgewachsen. Den Alltag ihrer Mutter in der DDR haben sie in ihrem Podcast Mensch Mutter beschrieben. Mit der Mauer ist auch dieser Alltag ihrer Mutter zunehmend zerbröselt. Ihre Mutter hat ihre Arbeit behalten, zumindest bis zur Rente. Aber für sie gab es in Sachen Schule und weiterem Lebensweg vor allem Fragezeichen. Wie war diese Zeit, diese Schulzeit?
Ich habe wahnsinnig viele Schulwechsel hinter mir. Das hat auch mit der Wende zu tun, nicht nur. Ich bin schon vor der Wende auf eine andere spezielle Russischklasse gewechselt. Das war dann nach der Wende natürlich, war ab dritte Klasse Russisch toll, aber irgendwie wollte ich dann natürlich was anderes. Dann wollte jeder Englisch lernen, also habe ich dann wieder die Schule gewechselt. Alles, das ganze Schulsystem hat sich verändert. Und klar, es ging halt plötzlich, vorher war klar, man bleibt halt 10 Jahre auf der POS und so. Und da war dann klar, jetzt Grundschule und dann kommst du aufs Gymnasium, was musst du dafür können? Und dann bin ich nicht aufs Gymnasium gekommen, dann wollte ich aber doch unbedingt, weil der Abi. Und es war wirklich Wahnsinn, ich war dann auf einer Realschule und dann am Ende doch auf dem Gymnasium. Also es war ein ständiger, ja, schon auch Leistungskampf so. Das war dann ganz klar, jetzt ne, geht's um Noten und jetzt anstrengen und so. Ich war jetzt vorher nicht schlecht in der Schule, aber es war nochmal ein anderer Schnack so ein bisschen.
Und wer konnte Ihnen da Orientierung geben? Ihr großer Bruder noch irgendwie? Ihre Mutter vermutlich ja gar nicht, oder?
Nö, mein Bruder, der war ja schon in die weite Welt verstreut. Und meine Mutter, ich meine, ich bin in dem Sinne ein Arbeiterkind. Meine Mutter hat ihre 10. Klasse Abschluss gemacht und das war's dann. Das war dann schon, es hieß immer, na, die ist ja schlau, die kann das ja, du wirst es schon machen. So, und das musstest du dann machen. Also ich habe jetzt ja nicht total gelitten, aber es war halt klar, ich musste das jetzt durchziehen. Das war jetzt meine Aufgabe, da kann mir jetzt auch keiner helfen.
Also Sie haben rechts und links geguckt, gefragt, wo bist denn du auf der Schule, wie machst denn du das, wo kann man denn noch hin?
Genau, das Ziel war natürlich, aufs Gymnasium zu kommen. Meine meisten Freunde waren auch alle dann auf dem Gymnasium und ich wollte dann hinterher. Ich habe also 2 Jahre Realschule eingelegt, weil ich es nicht gleich geschafft habe, weil meine Beurteilung zu schlecht war. Es gab ja diese Beurteilungen dann plötzlich. Und
was war das für ein Gefühl?
Schlecht, sehr schlecht. Man hatte so das Gefühl, oh Mist, ich habe jetzt den Anschluss verpasst. Wie schaffe ich das denn? Weil das hieß, das kursierten dann ja, wie das immer so ist, dann auch so schlimme Geschichten. Wenn du es jetzt nicht schaffst, dann, wenn du nach der 10. wechselst, dann schaffst du es nicht mehr, weil dann bist du zu schlecht, dann reicht das Niveau nicht. Und dann hat man da wirklich Stress gemacht und ich bin dann in der 9. Klasse aufs Gymnasium gewechselt. Also es war dann schon klar, also anstrengend, anstrengend, anstrengend. Und ja, ich bin halt schon auch ein ehrgeiziger Typ. Ich habe es dann schon auch hingekriegt, aber ja, man musste sich halt so ein bisschen durchbeißen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt, als wär das für Sie eher ein Ansporn gewesen als eine Verunsicherung.
Ja, ich glaube schon. Also ich habe mich dann geärgert, aber ich habe dann eben eher dieses so jetzt erst recht Gefühl entwickelt. Das hat mich schon sehr geprägt dann in der Zeit, genau.
1999 haben Sie Abitur gemacht und dann sind Sie weggegangen, zuerst nach München für ein freiwilliges soziales Jahr. Wie war da für Sie Ankommen im Westen?
Also es war mit sehr viel, wow, toll, schön, alles ist wunderschön hier. Es gibt schöne Parks, schöne Gebäude, alles ist irgendwie perfekt und toll. Das habe ich genossen, also im Gegensatz zu vielen, die immer gesagt haben, München ist so snobbisch. Ich fand es schön, das war alles toll. Die Sonne hat geschienen, der Sommer war viel länger. Was aber auch da war, eine meiner ersten Erfahrungen, ich habe mir sofort das Berlinern abgewöhnt, weil ich das Gefühl hatte, oh, du fällst unangenehm auf.
Vielleicht war das auch Art und Weise, wie sie nicht auffallen wollten.
Ja, genau. Aber das war die Grundlage, sag ich mal so, für den späteren Journalismus. Ich habe dort Hochdeutsch gelernt. Ich konnte gar nicht Hochdeutsch sprechen. Ich konnte nur Berlinern. Und das hat 1-2 Monate gedauert und dann habe ich mir das in München aber ganz schnell abgewöhnt, weil ich das Gefühl hatte, da fällt man eher negativ auf.
Dann zum Studium nach Tübingen, neuere Geschichte und Politikwissenschaften. Es waren dort ja durchaus Ostdeutsche, aber Westabiturienten waren doch in der Mehrzahl. Worin haben Sie die Unterschiede besonders bemerkt?
Also ich habe in der Zeit, glaube ich, gar nicht so das auf Unterschiede hin angelegt. Also ja klar, ich habe halt gemerkt, die meisten Leute kamen halt einfach aus der Gegend. Also die kamen halt einfach irgendwo aus Baden-Württemberg her. Das war schon so der Standard. Und ich habe dann... Ich habe damals auch die These vertreten, Deutschland ist eins, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West, wir sind alle eins, ist doch alles gleich und so und habe das mit Vehemenz auch vertreten und habe aber natürlich im Alltag und rückblickend jetzt schon auch immer wieder, wenn sie ihre Geschichte erzählt haben, habe ich meine Geschichte auch erzählt, auch wenn ich nicht gefragt worden bin, weil meine Kindheitsgeschichte teilweise natürlich anders war, was uns verbunden hat, was ein bisschen mein Glück war. Wir haben auch zu Hause Westfernsehen gucken dürfen können. Und dadurch hatten wir die gleiche Mediengeschichte. Das ist echt nicht unerheblich, darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich kannte Biene Maier und Wetten, dass, ja.
Gemeinsame Bezugspunkte.
Genau,
auch da irgendwie.
Absolut. Und aber klar, viele Prägungen. Und daran ist es mir eben aufgefallen, dieses von all meinen Freunden, die Mütter waren zu Hause. Niemand hat gearbeitet. Die hatten fast alle Einfamilienhäuser. ich komme ja auch aus einem anderen Milieu, auch nicht nur dieses Ost-West-Ding, sondern auch im Alleinerziehend und so weiter, Mietwohnung. Also es war irgendwie eigentlich alles ganz anders. Und ich habe das trotzdem alles eingesogen. Ich war halt neugierig und fand es auch immer toll und wollte alles wissen und alles irgendwie zu mir holen. Auf der anderen Seite habe ich dann halt eben auch meine Geschichten erzählt, auch wenn keiner nachgefragt hat.
Das wollte ich gerade fragen. Wurden Sie denn gefragt?
Wenig. Aha. Ich habe neulich einen Satz gehört und das erklärt für mich wahnsinnig viel. So habe ich es lange nicht gesehen, obwohl es so banal ist. Für die Menschen im Osten hat sich 1989 alles geändert und für die Menschen im Westen nichts. Und in Baden-Württemberg, das muss man leider so sagen, bei allen meinen Freunden, die waren genauso alt wie ich damals, aber das hat die nicht gejuckt, was am 9. November 89 war. Das war ein ganz normaler Tag. Und das ist natürlich krasser Schnitt. Und ich habe halt diese Geschichten dann einfach, kommunikativer Mensch, der ich bin, einfach erzählt.
Und in Tübingen sind Ihnen so viele Ostdeutsche gar nicht begegnet? Und wenn, haben Sie die dann erkannt?
Ich kann mich echt nicht an Leute erinnern. Ich habe mich dann mit Leuten zusammengetan, die auch von woanders her kamen, aber die waren auch aus dem Westen. Nee, ehrlich gesagt nicht, obwohl ich ja weiß, dass viele auch aus Thüringen und so nach Baden-Württemberg gegangen sind, aber das waren dann eher Leute, die nicht an die Uni gegangen sind. Also ich kann mich an niemanden erinnern, der aus dem Osten kam.
Wenn Sie heute jemandem begegnen, erkennen Sie, ob der aus dem Osten kommt, auch wenn das jetzt ganz blöd mit Stereotypen abfragen ist? Oder woran, wenn?
Ja, wenn man sich halt unterhält, dann kommt man natürlich irgendwie schnell ins Gespräch. Ich würde es jetzt nicht so pauschal sagen, das nicht. Aber wenn man das irgendwie dann auch weiß, dann findet man ganz viel schnelle Anknüpfungspunkte, das schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, per se verstehe ich mich mit denen besser. So würde ich es nicht sagen. Aber klar, es ist eine Prägung und man kann einfach auf vieles Gleiche zurückgreifen.
Bezug nehmen.
Ja.
Es ist, habe ich gerade schon gesagt, immer heikel, in Stereotypen zu denken. Andererseits kann man ja auch Erkenntnisse daraus gewinnen, wenn man sich darauf besinnt, dass man immer auch Teil einer Generation ist. Die Lebenswirklichkeit Ihrer Mutter, der ersten Generation DDR, die haben Sie selbst dokumentiert. Können Sie sich vorstellen, wieder nach Hause, nach Brandenburg zurückzukehren?
Ach, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Es fällt mir wirklich schwer, weil ich bin inzwischen sehr lange in Baden-Württemberg und habe auch dieses Land sehr lieben gelernt, diese Region, seine Menschen. Ich kann es nicht sagen, ich will es nicht ausschließen, ist beides möglich.
Sie haben mir erzählt, dass Sie neulich auf einem Klassentreffen waren, von Ihrer Abiturklasse war das?
Genau. Hm.
Es war ein denkwürdiger Abend für Sie, warum?
Ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Es war erstmal, ich hatte so ein bisschen Ängste sowieso und wir haben uns dann eben so ein bisschen über unsere Erfahrungen und Erinnerungen in den 90er Jahren ausgetauscht, was mich eben zuletzt auch sehr umgetrieben hat, weil ich sehr viel gerade dazu und es gibt eine große neue Diskussion und ich habe mit meinen Mitschülerinnen daran gedacht, ja, wie war es denn eigentlich damals von wegen Rechtsextremismus und natürlich, wir haben alle unsere Erfahrungen mit Skinheads gemacht, mit Springerstiefeljungs, die zum Beispiel gegen die Tür gedonnert haben, während wir Schuldisco hatten und die Tür war abgeschlossen und wir hatten Polizeischutz und das war ganz normal, wir haben das gar nicht hinterfragt, das hieß halt so, bis 1930 musst du da sein, sonst kommst du nicht mehr rein, weil dann ist abgeschlossen. Und solche Erfahrungen, da hat dann jeder so eins zum anderen ergeben und ich hatte vieles auch schon selber verdrängt, vergessen und das hat mich echt erschüttert, wie viel es dann doch war.
Es gibt ja jetzt einige Initiativen, die gezielt Menschen aus Ostdeutschland auffordern, sich zu vernetzen, diese Erfahrungen auszutauschen. Also so wie Sie das aus der Situation des Klassentreffens rausgemacht haben. Das Verbindende ist ja, das hatten wir vorhin schon angesprochen, dieses Aufwachsen mit teils verunsicherten, teils orientierungslosen Eltern und diese Bewältigung eines politischen Systemwechsels in Kindheit und Pubertät. Also es gibt schon länger dieses Netzwerk Dritte Generation Ost und ganz neu seit Oktober Wir sind der Osten und da machen Sie auch mit. Warum?
Ich fand es eine sehr, sehr schöne Idee, weil es in dieser Zeit ein positives Bild zu vermitteln versucht. Ich habe vor 2-3 Jahren die Erfahrung gemacht, weil ich ja eben lange auch die These vertreten habe, ist alles überwunden, wir sind ein Deutschland, dass plötzlich mit diesen ganzen Pegida-Demonstrationen und den aufkeimenden AfD-Wählerinnen und Wählern es wieder hieß, ja, der braune Osten sind halt alles, das sind alles Rechte. So, das war irgendwie klar. Und ich gesagt habe, natürlich habe ich das gesehen, was da passiert, aber es war ja nur ein Teil dessen und das ist ja nicht meine Lebenserfahrung gewesen. Und diese Initiative Wir sind der Osten will eben einen positiven Kontrapunkt setzen. Und ich finde das sehr wichtig, weil ich eben gemerkt habe, auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, dass tatsächlich sehr viele Klischees immer noch da sind und sehr viel Unwissenheit da ist. Und ich will das auch nicht unbedingt vorwerfen, sondern eher eben mit dem Podcast, mit solchen Dingen versuchen, genau dagegen zu wirken und auch irgendwie auch ein bisschen, ja, Aufklärung ist ein großes Wort, aber ein bisschen eine Tür aufzumachen und zu sagen, hey, guckt mal, da ist viel mehr als nur dieses Eindimensionale. Nichts in dieser Welt ist eindimensional und natürlich auch die Geschichte des Ostens nicht. Und Wir sind der Osten ist eine tolle Initiative, die wahnsinnig spannende Biografien versammelt.
Hatten Sie das Gefühl an dem Abend des Klassentreffens, als Sie da so ins Gespräch gekommen sind, dass vielen diese Gelegenheit zum Austausch auch irgendwie fehlt?
Ich weiß nicht, ob sie fehlt, aber es waren viele, die zum Beispiel diesen Schritt tatsächlich gemacht haben. Sie waren in Westdeutschland, haben dort ihre Ausbildung gemacht und haben da auch gelebt und gearbeitet und sind jetzt wieder zurückgekommen, teilweise aus familiären Gründen.
Wie viele waren da geblieben oder zurückgekommen?
Also der Großteil ist schon da geblieben, aber die meisten, die weggegangen waren, sind auch wieder zurückgekommen, interessanterweise. Das hat mich auch selber erstaunt, weil sie gesagt haben, nee, ich will doch wieder hierher und das ist einfach so ein bisschen meine Heimat und ja, so. Da gehört es auch hin. So. Und dann, als ich so ein bisschen angepikst habe, kam eben von vielen so die Erfahrung, ja, das stimmt, ich habe auch mit so Klischees zu kämpfen gehabt. Und das war mir lange gar nicht so klar. Ich habe es auch gar nicht so bewusst wahrgenommen, wollte es vielleicht auch nicht wissen. Aber ich glaube, man muss jetzt gar nicht drauf rumreiten, dass das so bleibt. Aber ich glaube, dieses ein bisschen Identitätsfindung, die ist wichtig, um wieder den nächsten Schritt nach vorne zu gehen und so selbstbewusster auch in die Zukunft zu gucken.
Haben Sie das Gefühl, dass Frauen eine besondere Rolle spielen beim Austausch über eine ostdeutsche Identität? Also Wir sind der Osten, das geht ja zurück auf die Initiative der Journalistin Melanie Stein. Und dann gibt es ja noch Jana Hensel, die hat sich seit Zonenkinder 2000 immer wieder zur ostdeutschen Identität zu Wort gemeldet. Und da könnte man noch viele Autorinnen nennen. Also haben Frauen da eine besondere Stimme oder Rolle?
Habe ich so noch nie gesehen, aber vielleicht ist es tatsächlich so. Auf jeden Fall haben sie eine sehr, sehr gewichtige Stimme. Natürlich gibt es auch viele Männer, die sich da äußern, auch bei der Initiative mitmachen. Aber eben vielleicht aus dem, was wir am Anfang besprochen haben, diesem Selbstbewusstsein und dieses Selbstverständnis, wir haben mitzureden, wir haben was erreicht, wir können was, wir sind selbstbewusst, wir haben eine Stimme, melden sich eben auch da die Frauen als Stimme zu Wort. Und wenn wir wieder auf die ganze gesellschaftliche Diskussion gucken, geht es ja auch immer darum auszuhandeln, welche Stimme haben Frauen und wie gewichtig ist die. Und da sind eben Frauen, die sagen, hey, wir haben das schon mit in unserer Geschichte drin und wollen das eigentlich auch nicht aufgeben.
Am Samstag ist es soweit, 30 Jahre Maueröffnung. Haben Sie das Bedürfnis, an diesem Abend etwas Besonderes zu machen?
Es ist sehr witzig, weil ich bin tatsächlich in Berlin und hatte das ursprünglich gar nicht geplant. Und jetzt, wo ich aber in Berlin bin, habe ich schon das Bedürfnis, irgendwie eben dort auch diesen Ort irgendwie zu spüren oder so. Ich habe noch keinen konkreten Plan, aber ich will schon das nochmal ganz bewusst wahrnehmen, weil ich viele Jahre zum 9. November tatsächlich auch das nicht besonders irgendwie gewürdigt habe oder so. Aber ja, ich werde schon, vielleicht gehe ich an die Bornholmer Straße oder irgendwie sowas und lasse das mal auf mich wirken.
Und was macht Mutter?
Mutter bleibt zu Hause und guckt sich das, glaube ich, im Fernsehen an. Das ist ihr, glaube ich, lieber. Ja.
Dann hat sie diesmal wahrscheinlich das richtige Programm an.
Auf jeden Fall.
Ich wünsche Ihnen und Mutter auf jeden Fall einen schönen Abend am 9. November. Ganz herzlichen Dank, dass Sie in der Sendung waren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön.
Den Podcast Mensch Mutter von Katharina Thoms, den können Sie über swr2.de abrufen oder über die ARD Audiothek. Wichtig beim Suchen, Mutter schreibt man mit A. Am Mikrofon war Martina Kögel, die Redaktion hatte Rudolf Linsen, Musik Moritz Schelius. Schönen Abend.